Base on Balls, der Podcast über Baseball Culture eures Vertrauens. Mein Name ist Nico Becks, bin bei mir Julian Pollersbeck. Mein Lieber, wie ist die Lage bei dir so? Und ich sag bewusst baseballseitig so. Ich sehe, du bist gut vorbereitet hinten. Über Fußball reden wir heute nicht. Wir reden über Baseball. Hast du Nächte um die Ohren geschlagen? Hast du dir Real Life angeguckt? Bist du drin in der Thematik? Hast du Bock heute?
Ich habe auf jeden Fall Bock. Immer wenn es um Baseball geht, habe ich Bock. Die Nächte um die Ohren geschlagen habe ich nicht, weil ich bin ja auch ein professioneller Profi.
Sehr gut. Das war auch der Test quasi.
Aber klar, ich habe jetzt die letzten Wochen ein bisschen anderweitig zu tun gehabt, deswegen habe ich jetzt auch nicht immer jedes Highlight-Spiel geguckt, aber meine Instagram-Bubble dreht sich natürlich trotzdem um die Major League Baseball, deswegen bin ich da trotzdem und gucke dann trotzdem schon auch immer, was so abgeht, auch durch Fantasy und so stehe ich ja 6-0.
Ich stehe 1-5, glaube ich, oder so, ne?
Hast du einen Autodraft eigentlich gemacht oder hast du selber gedraftet?
Selbstverständlich habe ich Autodraft gemacht und selbstverständlich versuche ich ein bisschen daran rumzufummeln. Ich hole euch ganz kurz ab. Ich mache als Backspin gibt es quasi rund um mich in jeder US-Sportart eine so eine Fantasy-Liga und überall habe ich so eine kleine Gruppe zusammengesammelt. Ne, wenn ihr mal Bock habt, meldet euch. Also ihr müsst halt schon bereit sein, Teil dieses Ganzen zu werden. Auch eine Baseball-Liga, Julian kennengelernt, ihn mit reingenommen und seitdem sieht das jedes Jahr gleich aus. Julian spielt um die Meisterschaften und ich bin immer, also ich kann immer stolz sein, wenn ich nicht Letzter werde. Und das Schöne ist dadurch, dass ich ja quasi Gründer und General Manager der Liga bin, deswegen ist es nicht so dramatisch. Unangenehm ist es trotzdem ein bisschen, ich sag, wie es ist. Aber deswegen habe ich heute was vor mit dir. Denn wir werden hier ja über die verschiedenen Bereiche sprechen und wir fangen natürlich mit der Major League an. Ich will mal ein bisschen was von dir lernen, über welche Namen ich mir nicht merken musste. Denn ich habe auch vor kurzem mich wieder über Baseball unterhalten, auch im Längeren. Und es war lustig festzustellen, dass ich so Geschichte erzähle von, ich bin seit ganz kleiner Junge World Series da rein und 30 Jahre später kenne ich keine Spieler. Und das ist irgendwie peinlich. So, deswegen musst du mich mal abholen. Du musst mal ein kleines bisschen sagen, also gucken wir auf die MLB-Lehrstunde von Julian. Was sind eigentlich so Spieler, die ich mir merken sollte?
Gut, grundsätzlich Shohei Ohtani natürlich immer Player to watch. Aktuell gerade sehr heiß, wenn er pitcht. Da ist er gerade wirklich untouchable. Also das ist im Hitting gerade ist ein bisschen kalt, ein bisschen ein Slump für seine Verhältnisse, muss man sagen. Also andere würden dafür wahrscheinlich töten, wenn sie trotzdem solche Zahlen auflegen würden. Aber der immer Player to watch, wenn wir bei Pitchern bleiben, ist es ein Paul Skeens, der electric ist, der auch in einer sehr spannenden Mannschaft ist, bei den Pittsburgh Pirates, die auch gerade in einer sehr guten Division sind, also die Division National League Central, wird jetzt kein Deep Dive, keine Sorge, aber das muss man ja auch dazu sagen, damit man sich ein bisschen auskennt, ne? Man muss ja auch wissen, wo man hinfährt, ohne Landkarte weiß man nicht. Die sind auf Position 4 in ihrer Division, haben aber trotzdem einen positiven Rekord, 23-19.
Okay, also da sind Letzter in ihrer Division damit, ne?
Vorletzter.
5 sind es, genau.
Vorletzter.
Das heißt, Vorletzter und positiv, das heißt, in der Division geht's rund.
Die ist wirklich spannend zu beobachten. Und ja, die Pirates werden immer dafür kritisiert, dass sie keine großen Spieler verpflichten, weil die Owner sind halt auch einfach geizig und die draften halt dann, weil die immer scheiße sind, haben die jetzt halt wirklich viele gute Draftpicks gehabt. In den vergangenen Jahren haben Paul Skeens geholt, O'Neill Cruz, der, ich glaube, die krasseste Power mit Shohei Ohtani in der Liga hat, der Smash Baseballs in den Orbit hinein. Und haben einen ganz jungen, der auch bei den Pirates, wo ich auch, das ist aber so ein bisschen, das ist schon dann jetzt absolutes Insiderwissen, sag ich mal, den ich hoffe, dass er weiter so performt, hatte einen Call-up, 20 Jahre alt, Connor Griffin, Shortstop von den Pirates. Der, wenn er so weitermacht, das muss man natürlich immer alles auch verfolgen. Die Liga stellt sich dann auf den Spieler ein. Sowas hat man ähnlich gesehen bei Julio Rodriguez von den Seattle Mariners in seinem ersten Jahr. komplett steil gegangen und danach erstmal gebraucht zu adaptieren. Dann haben nämlich natürlich analysieren die anderen Clubs, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen. Das weißt du halt, wenn einer hochkommt, erstmal noch nicht so ganz genau, weil du natürlich erstmal gucken musst, okay, was hittet der gut, was hittet der nicht so gut. Aber das ist ganz cool zu beobachten, weil Pittsburgh immer geile Fanbase in meinen Augen, egal ob Football, Hockey oder Baseball. Ich mag sowas. Ist ja auch so ein bisschen so eine Arbeiterstadt, so eine.
War ich noch nie und will ich unbedingt mal hin. Das ist so ein Dreieck so aus ein paar Städten da in der Ecke. Pittsburgh möchte ich mal hin. Ich möchte mal nach Cleveland. Ich war noch nie in Detroit. Ich möchte einfach, weil ich so müde bin von allem fancy New York oder LA oder Küste oder Touri-Kram. Ich will einfach in so eine, ich will einfach in einer dreckigen Ecke sitzen und mit ehrlichen Leuten ein Sandwich essen und Baseball oder so gucken. Da habe ich Bock drauf.
Was ich auch cool finde an Pittsburgh ist, dass die drei großen Franchises, also die Pittsburgh Pirates, die, ich glaube, sind es die Penguins?
Penguins, genau.
Und die Steelers sind ja alle schwarz-gelb.
Ja.
Und das hast du ja, das hast du ja kaum eigentlich. Ich habe jetzt auch nicht recherchiert, aber das habe ich jetzt auch mal so vernommen, dass, weil Pat McAfee auch daherkommt und das auch mal gesagt hat, dass er stolz eigentlich ist, dass er es geil findet, dass auch dadurch die City, glaube ich, noch mehr verankert zwischen den Sportarten ist, weil alles schwarz-gelb ist.
Stimmt, es ist doch sonst nicht so. Überall, also in New York gibt's mit den Mets und den Knicks so zwei, die ähnliche Farben benutzen.
Ja.
Aber dann war's das schon. Dann ist in New York keine Einigkeit, keine Ahnung. In L.A. alles bunt gemixt. Lila, gelb, dicker. Ne? Also wer will das? Nicht mehr in Detroit. Auch die Red Wings sind rot, die Lions sind hellblau und grau.
Ja, so, die Tigers sind auch ganz oldschool.
Ja, genau.
Eigentlich weiß mit diesem dunkelblauen Tigers-Logo. Genau. Aber um zurückzukommen auf deine Frage.
Danke.
Bitte. In der Division bleibend, Ellie Dela Cruz. Der da hinten, Nummer 44 der Cincinnati Reds, Electric, Switch Hitter, schon mal absolut geil. Ein
Switch Hitter heißt, kann mit beiden Seiten.
Richtig, das ist immer schon mal super. Switch Hitter auch für MLB The Show, Bombe. Aber auch so ist einfach richtig gut, einen Switch Hitter zu haben, weil du dann halt dich nicht drum kümmerst, oh, jetzt kommt ein Lefty Pitcher gegen einen Lefty Hitter. Das mag man immer nicht so gerne. Und der von beiden Seiten, Power, der hat Geschwindigkeit ohne Ende, ist so groß wie ich, ist aber 10-mal athletischer als ich. Jetzt würde ich sagen, bin ich nicht unathletisch, aber der Kollege ist ja einfach Wahnsinn. Und für seine Größe spielt er Shortstop. Und normalerweise hast du Shortstop nicht immer ganz so große, weil die halt super schnell und beweglich sein müssen und ne, viele Groundballs. Und natürlich, je weiter oben du bist, desto länger brauchst du eigentlich nach unten. Aber der ist so athletisch, so einen kranken Wurfarm, dass der hatte, als er hochgekommen ist, war brutal. Dann hat er so ein bisschen gebraucht. Letztes Jahr war so ein bisschen down, hier dann auch. Und jetzt kommt er wieder. Und das ist oft zu sehen bei Talenten, die hochkommen, wie ich vorher schon beschrieben habe, dass dann die schlagen erstmal ein, weil es so ein bisschen unbekannt ist und die wissen halt, was sind meine Stärken. Die kennen auch schon meistens die Big League Pitcher, was deren Stärken sind, weil die Big League Pitcher ja schon länger in der Liga pitchen. Sie selber sind aber noch unbekannt, das heißt, sie haben erstmal einen Vorteil eigentlich gegenüber den Pitchern aber man sieht halt trotzdem, wer gut ist und wer nicht gut ist. Und ja, Ellie auf jeden Fall must watch. Wir haben in Baltimore eigentlich auch ein cooles Team rund um Gunnar Henderson und wie ich auch finde, einer, der ist gerade noch so ein bisschen underrated, Adley Rutschman, der für mich einer der besten Catcher, Adley Rutschman. Beim Catcher ist ja nicht immer nur Offensive Stats so wichtig. Wenn du als Catcher die Offensive Stats wie letztes Jahr Cal Raleigh hast, dann ist es halt Wahnsinn. Aber Catcher ist ja eigentlich immer erst so ein bisschen, okay, wichtig, Bälle hinter der Plate zu fangen, den Pitcher ein gutes Gefühl zu geben. Du callst ja auch die Pitches. Also du hast den Gameplan eigentlich und gibst dann zum Pitcher Fastball, Slider. Du musst die ganzen Stärken und Schwächen der verschiedenen Hitter wissen. und dann so ein bisschen, ja, du bist so ein bisschen der Playcaller eigentlich hinter
der. Auch gelernt, dass die Rolle schon auch wirklich eine sehr, sehr wichtige auf dem Feld ist, weil du der Einzige bist, der das komplette Spiel im Auge hat eigentlich, ne?
Total. Also du hast super viele. Deswegen, es ist auch so schwierig dann, weil du musst ja dich die ganze Woche auch immer mit den Pitchern beschäftigen, mit deinen Pitchern, wer pitcht denn, und mit den Gegnern, mit den gegnerischen Hitter. Und dann musst du aber auch noch, da musst du dein Catcher-Training machen, damit du hinter der Plate geschmeidig bleibst. Plus du musst aber auch noch hitten. Ist ja viel schwieriger, wie wenn du einfach nur Shortstop bist, Field des Groundballs und haust die Dinger aus dem Stadion raus.
Deswegen, meine Baseball-Karriere hat ja, hab ich ja glaube schon erzählt, hat ja auch nur so 2 Jahre so ein bisschen trainiert und mal 2 Spiele gemacht. Meine Rolle war Outfield und das war auch okay. Stand ich ja ganz hinten, hab nicht viel kaputt gemacht, hab meinen Ball aus der Luft gefangen und dann war's das. Schnell war ich halt. Das war mein einziges Attribut, das ich hatte.
Das ist schon mal.
Aber du hast dich in ein paar Mal. Ich gehe einmal rein, auch so, damit wir dieses Format so. Also an der Stelle können wir nerdig werden. War mir nicht die allgemeine Frage dazu. Die Frage, die ich mir stellen würde gerade, ist, wenn du auf die NBA-Playoffs guckst, die gerade sind. Das ist ja wieder die Zeit, wo Einzelcharaktere rauskommen. Und ich habe das Gefühl, selbst wenn du nicht nah dran bist, du kennst ein paar Spieler. Das hast du auch im Football mittlerweile. Tom Brady war hier bei der OMR, der Gas, the Goat. So, aber auch daneben, es gibt Namen, die kennst du. Ich habe das Gefühl, im Baseball ist das anders. Ich habe das Gefühl, also kein Name, den du mir jetzt gesagt hast, und das mache ich mache jetzt ein bisschen plump, und Leute, ihr seid hier mit drin und ihr seid vielleicht näher dran, aber ist mir wirklich geläufig. Und ich weiß ja nicht, ob ich daran hängen bleibe, weil ich nicht so eine, die Relation schaffen ist so schwer. Siehst du das auch? Also du bist drin, das ist was anderes, aber so das, guck an deine Jungs, Mädels drumherum, die wissen nicht, wer De La Cruz ist, und die werden es auch in einem halben Jahr nicht wissen, oder?
Nee, das ist halt, also wenn du mich dann so fragst, dann hätte ich wahrscheinlich auch andere Namen noch gesagt. Also du hast halt Otani, ich habe ja schon mal das Beispiel mit meinem Torwarttrainer gebracht, der wusste, wer das ist, hat mich nochmal gefragt, und der hat überhaupt keine Relation zu Baseball eigentlich. Das ist so der, würde ich sagen, der erste seit langem, der übers Baseball hinaus eigentlich, dem man,
weil er so krass ist.
Ja, und das ist halt, ja, du hast das schon, du hast einen Bryce Harper zum Beispiel, ja, der sehr,
ich, oh, ne? Ah, nicht, ja.
Aaron Judge, Mike Trout.
Ja, genau, da wird schon
Judge,
ja.
Das, ne? Das sind halt keine Jungen mehr. Du hast mich ja jetzt so auch so ein bisschen, das ist halt für später. Das sind halt auch Leute, die da mal hinkommen können. Oder früher David Ortiz, Derek Jeter. Das musst du dir im Baseball halt auch erst erarbeiten, auch durch Titel, durch vielleicht MVPs. Das ist halt, und natürlich auch, weil es bei uns halt auch einfach mehr Nische als NBA und Football ist, glaube ich.
Ich glaube auch, und ich muss dir aber auch sagen, ich bin ja gerne auf der Reise mit dir hier auch, und das ist auch ein Insight wieder, du beballerst mich ja gefühlt jeden Tag mit Baseball-Videos. Was ich, sage ich jetzt hier offiziell, unheimlich schätze, weil mir das wahnsinnig viel Insight gibt und ich auch dadurch Sachen sehe und kennenlerne, die ich sonst wahrscheinlich nicht sehen würde. Mein Algorithmus wird ein bisschen trainiert. Ich bin mit drin, und ich merke die Faszination an diesem Sport, wie vor kurzem der eine auch in einem Interview gesagt hat. Das hat, jedes Fußballspiel hat er schon mal gesehen, jedes American Football Spiel hat er schon mal gesehen. Baseballspiel kannst du jedes nur einmal sehen, weil es absolut, das ist, und ich mochte diesen Gedanken dahinter. So, der es macht es nerdig, es ist groß, es ist traditionell, es ist auch viel zu viel Fakten und Daten und viel zu viel Information. Aber wenn du da durchkommst durch diesen Dschungel, dann ist die Faszination dafür verständlich groß. Und dann sind es am Ende auch die De La Cruzes, die ich mir, also du machst es hier bewusst, die an die Wand hängen, die mir dann ja auch Emotionen geben, die du ja nicht brauchst, damit du hängen bleibst an irgendwas.
Ja, auf jeden Fall. Also ist ein bisschen schwieriger halt. So, du musst halt reinkommen. Vielleicht ein bisschen wie bei Golf, weil ich gerade.
Ist deine neue Passion, ne?
Ja, und ich habe auch gerade mit Rory McIlroy einen kleinen Podcast gehört, wo er meinte, man muss die Leute früh zum Golf kriegen, weil dann sind sie lifelong addicted. Um es ein bisschen aufs Baseball zu legen, natürlich wäre es natürlich super, wenn du sie früh ins Baseball kriegst, aber auch wenn du sie später dazu bekommst. Es braucht diesen einen Spark, dieses eine Spiel, Erlebnis oder diesen einen Spieler, der halt die Leute catcht. Das können ja auch verschiedene sein. Bei mir war es Bryce Harper und Mike Trout. Mike Trout gar nicht so gehauen, sondern seine Defense Highlights, die ich übertrieben krass fand, die mein Kumpel mir gezeigt hat, wo ich so, wow, geil. Der holt die Bälle da über der Centerfield Wall wieder zurück. Bryce Harper wird von einem Pitcher abgeworfen, wirft den Helm in seine Richtung, prügelt sich, hat aber dann trotzdem eine geile Background Story, weil er aus der Highschool direkt in die Profiliga ist und alles auf Rot gesetzt hat, so ungefähr. dann hast du einen Aaron Judge, der jedes Jahr Rekorde bricht. Otani, ein Einhorn. Vielleicht ist es auch, weil schwieriger, weil man jeden Tag Spiele hat und natürlich der Fokus dann nicht so wie, ist natürlich einfacher im Football. Da hast du nur einmal die Woche, im Fußball ja theoretisch auch, wobei das auch schon sehr überschwemmt wird. Und im Basketball hast du eigentlich auch sehr viele Spiele. Ich merke selber auch, ich liebe eigentlich Basketball, aber ich gucke mir die Regular Season kaum an, weil es zu viel ist und weil es am Ende des Tages auch erst in den Playoff in die Crunch-Time geht und dann versucht man so den Überblick zu behalten genau und hat das. So, glaube ich, seine Key-Players, die man so ein bisschen verfolgt. Als Deutscher natürlich die Wagners und Doncic natürlich auch einer. Und Basketball hat halt durch Michael Jordan und die Bulls-Ära den Weg eigentlich raus aus Amerika, ja nach Europa so ein bisschen geschafft, würde ich jetzt mal sagen, als Nicht-80er-Kind. Aber jemand, der die Dokus geguckt hat. Und irgendwie so müsste das Baseball auch so ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, dass das auch ein ähnlicher Weg ist. Und Football hat das ja auch genommen. Football hat es in meinen Augen aber mit am einfachsten, weil du hast jede Woche nur ein Spiel, dann hast du die Playoffs und jedes Spiel hat eine immense Bedeutung. Ich glaube, keine Prime-Sportart der Welt hat ein Spiel so eine immense Bedeutung wie beim American Football. Das hast du bei vielen anderen Spielen auch.
Ja, ich sehe das voll genauso, weil nicht mehr der Fußball hat das ja so geschafft, dass du irgendwie in 20 Spielen eine komplette Entscheidung brauchst, um dann die Besten der Welt zu sein. Das ist schon heftig kompakt und vielleicht sorgt das auch für mehr Emotionen, denn die 162 Spiele, 164, ja. 162 Spiele in der Saison sorgen natürlich auch dafür, dass der Blick auch auf die Regular Season so ein bisschen, ja, ist, will ich trotzdem schnell mit dir machen, ne? Und wir machen ja einmal ganz kurz Tops, Flops, so als ganz Interessantes, auch in meiner eigenen Division mit meinen Toronto Blue Jays habe ich gesehen, was zur Hölle macht Tampa Bay da oben und warum hören die nicht auf, so gut zu sein? Das nervt mich. So.
Tampa Bay macht, glaube ich, die einfachen Sachen sehr gut. Die ganz klassischen, die kommen auf Base und die scoren Runs und haben gutes Pitching. Und du brauchst nicht immer die Homerun-Hitter. Das war ja auch, Toronto hätte auch letztes Jahr. Die hatten natürlich, wenn du dann eine Mischung hast aus Jungs, die den Ball aus dem Ballpark schlagen können, wie George Springer, Vladdy Guerrero, Addison Barger, die Power haben. Und dann hast du noch sechs andere, die aber auch super für Average gehen. Also ne, einfach den Ball ins Spiel bringen. Und man sagt ja so, get him on, get him over, get him in. Und egal, ob durch ein Bunt, durch ein Single, durch ein Sacrifice Fly, scheißegal. Und die Mischung, die bringt dich in die World Series, aber wenn du halt in der Regular Season die kleinen Dinge, glaube ich, schon gut machst, defense-technisch natürlich auch, keine Errors machst, eine gute Defense hast, dadurch den Pitchern hilfst, dann kann das schon mal sein, dass du da in der Division halt ganz oben stehst. Also und einfach auch, weil ich vorhin auf die auch immer, finde ich, ein guter Indikator, wie viele Runs hast du gescored, wie viele hast du bekommen. Die Rays haben wohl ein sehr gutes Timing für welche Spiele sie gewinnen und welche sie nicht gewinnen, weil sie nicht so ein großes also die haben eine Differenz von plus 24 nur, wenn man es vergleicht, die Yankees 76. Die haben 76 mehr gescorte Runs, wie das sie kassiert haben, und stehen aber ein Spiel schlechter. Es ist halt wie theoretisch im Fußball, wenn du immer nur 1-0 gewinnst. Aber das spricht für gutes Pitching. auf jeden Fall. Und ja, die Blue Jays strugglen halt noch ein bisschen. Ich glaube, dass Bo Bichette da schon weh tut. Nicht nur als Hitter, ich glaube als Typ einfach auch. Und ich mache mir da aber keine Sorgen, weil wie gesagt, wir haben jetzt roundabout 40 Spiele hinter uns, das heißt ein Viertel der Saison.
Ja, ich sehe das auch voll, das 40 Spiele, ne? Und natürlich sieht das nicht schön aus, wenn du so negativ minus 6 stehst da, wie die Blue Jays gerade. Und wenn ich mir dann angucke, dass Atlanta mit 29 Siegen, 13 Niederlagen da durchmarschiert. So, das sind dann aber auch Auswüchse nach oben. Die Cubs sind gut und so, wie du schon gesagt hast, diese ganze Division, da sind ja alle positiv in der NL Central.
Das ist auch mal, glaube ich, manchmal ein bisschen, gegen wen spielst du auch, ne?
Ja.
Also hast du viele Inner-Division-Duelle oder hast du irgendwas anderes? Hast du erstmal viele Kack-Mannschaften oder nicht? Also ich glaube, man kann da dann, wenn wir nochmal 40 Spiele warten, dann kann man schon mal so noch mehr. Jetzt ist es so die erste Marschrichtung. Okay, die Blue Jays haben Startschwierigkeiten. Okay, die Astros auch.
Die Mets sind ja die absolute Katastrophe, was das angeht, ne? Mit dem Kader, den sie da haben, so teuer die sind, stehen da 16,25 im Keller.
Ja.
Aber, und das ist der Punkt, guck mal, für die ist es, das National League Wildcard-Rennen ist ein bisschen heftiger, weil da viele gute Teams sind, ne? Da sind es für die Mets jetzt schon 8 Spieler Rückstand auf die Dodgers. Für meine Blue Jays, um das ein bisschen hier durchzuziehen, Leute, das werden wir wahrscheinlich machen. 3, also zwei Siege sind es auf die Chicago White Sox.
So. Das ist nichts. Und selbst 10 Spiele Rückstand, selbst beim All-Star-Break, jetzt die Rays sind 9-1 aus den letzten 10 Spielen. Du kannst doch mal 9 oder 10 am Stück gewinnen. Und buff, ja. Sieht die Welt schon wieder ganz anders. Das ist das, was ich ganz nice finde, wenn du hast Mannschaften, die sind einfach Müll manchmal. Und die werden dann auch nicht den Turnaround schaffen. Aber du hast Mannschaften wie Toronto, du hast Mannschaften wie Boston, Detroit, Houston, auch die Mets. Schreib mir die Mets nicht ab, weil die haben das Potenzial, wenn die mal ins Rollen kommen. Bei den Phillies hat man es gesehen, die waren am Anfang bodenlos, Trainer rausgeschmissen, Trainerwechsel. Jetzt ist Donnie Baseball, Don Mattingly, erstmal der Head Coach. Auf einmal stehen die nur noch 20-22. Das ist schon wieder alles. Und ich mag eigentlich auch so Comeback-Stories, Underdog-Story oder nicht Underdog, aber so Comeback-Dinger. Und dann manchmal muss sich das einfach ein bisschen eingrooven. Es ist nicht immer alles so wie bei den Dodgers. Selbst die Dodgers sind gerade nicht auf 1 und strugglen ein bisschen. Da müssen andere. Ja, das ist ja auch das Schöne eigentlich am Teamsport.
Ja, und das, genau da sind so diese Punkte, Teamsport, und du hast viel Zeit und diese Liga sorgt dafür, dass es lang dauert. Und wir brauchen jetzt noch nicht darüber zu reden. Und deswegen sind wir auch nicht angetreten, als Podcast hier die Liga durchzuarbeiten.
Einen Namen habe ich noch, habe ich ganz vergessen. Munetaka Murakami. Der ist geil. Chicago White Sox, der kam aus Japan, 3-mal ein MVP gewonnen, knapp 200 Home Runs gehauen, hat sogar mal die sogenannte Triple Crown gewonnen, das heißt, meisten Home Runs, besten Batting Average und ich glaube die meisten RBIs oder so, jetzt scheiße, ich weiß nicht mehr, aber das ist schon echt gut, ist brutal, und der ist zu den White Sox gegangen, und der ist, glaube ich, auch gerade der Grund, warum die White Sox auf der 2 stehen, nicht nur der, auch sein Teamkollege Colson Montgomery, aber Munetaka Murakami, weil wir auch eventuell noch auf das Thema Japan zu sprechen kommen, aber du mich auch gefragt hast, die Namen, und der ist fresh. Der ist cool, der hat auch irgendwas so, das ist ein Home-Run-Hitter, der macht Spaß zu gucken, ist auch mein Spieler bei Fantasy, habe ich gut gescoutet. Aber der ist nice, der ist underrated auch, den wollte keiner, weil sie alle gesagt haben, der weiß man nicht, und dann haben die White Sox
davon den. Davon hast du mir erzählt, ja, stimmt. Ja. Jetzt klingelt es wieder.
Und die White Sox haben dem 2-Jahres-Deal gegeben, und ich habe mich auch gefragt, seid ihr eigentlich alle geistesgestört? Was ist mit euch? Und jetzt ist der ist der Home Run Lee, nee, ist auf der 3, hat 15 Home Runs in 40 Spielen, also der ist brutal. Der ist mit Aaron Judge auf einer Ding und der hat halt Power ohne Ende. Und das sind aber auch dann Sachen, die sind halt nice. Der bringt auch eine Franchise wieder in Schwung. Der bringt die Leute ins White Sox Stadion. Leute gehen wegen dem dahin. Und ich glaube, der, so ein Spark braucht auch dann eine Mannschaft. Also wenn ich, der hat, es gab ein Bild von dem Teamkollegen von ihm letztes Jahr von Vargas, der wurde dahin getradet. Und da gab es so Bilder, wo der so richtig traurig und auf der Bank sitzt und so richtig Depri und so, weil die White Sox halt so schlecht waren. Und auf einmal fängt der jetzt dieses Jahr auch an, gut zu spielen. Der hat auch das Potenzial, weil der kommt aus dem Dodgers Farm System. Und Munetaka Murakami wollte ich da noch reinwerfen, weil ich glaube, das ist spannend, wenn man den verfolgt. Und der zündet gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die White Sox Organisation wieder an und gibt denen gerade so ein bisschen neuen Anstrich.
Ja, auf meiner Cap sind sie auch vorne mit drauf, das heißt, die müssen performen, das ist auf jeden Fall wichtig. Mein Weg, den ich gerade gehen wollte, war von, wir gucken so ein bisschen hier in die Liga rein, aber bei dem ein Viertel nach 40 Spielen alles noch nicht so ganz relevant. Hinten Richtung World Series wird's knallen. Und außerdem ist das ja jetzt auch im Moment harte Arbeit, sich durch Baseball durchzuarbeiten. Was wir hier haben, und wir werden das heute alles nicht schaffen, denn wir wollen ja eigentlich kompakte Folgen machen. Deswegen werden wir jetzt auch noch mal zwei kleine Themen vielleicht noch mal kurz ansprechen. Aber wir haben die Banana Ball World Tour hier als Thema heute. Die Savannah Bananas. Wir wollten da einfach mal kurz anfangen, drüber zu sprechen. Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Denn es ist ja schon die Art und Weise, wenn der Rest dir zu anstrengend ist, dich durch eine MLB-Saison zu prügeln, dann mach einfach hier den Spaß. Ne? Zitat auch, wir machen Baseball more fun. Findest du auch?
Es ist auf jeden Fall eine coole Art und Weise, glaube ich, vielleicht auch zum Baseball zu kommen. Für mich persönlich als Freak und Nerd, ich verfolge das auch und kriege das mit und finde das cool. Ich bin aber natürlich eher, ist ja eigentlich auch egal, geht ja nicht um mich. Aber nee, die Savannah Bananas haben da halt einfach einen anderen Ansatz, haben sich halt der Gründer Jesse Cole hat sich halt damit auseinandergesetzt, okay, was finden denn die Leute am Baseball langweilig und wie können wir es schaffen, die Leute im Stadion zu halten, dass die Leute ins Stadion kommen und eine geile Experience haben und eine auch Experience, die sie sich leisten können. Und da ist halt, sind die Savannah Bananas, beziehungsweise der Banana Ball halt, ich will nicht sagen das komplette Gegenteil, aber schon fast eine andere Sportart in dem Sinne, würde ich sagen, weil sie halt sehr viele andere Regeln haben. Die haben Spiele dauern nur 2 Stunden, länger nicht. Es darf nicht gebuntet werden. Es gibt keine normalen Walks. Fans, wenn sie einen Foulball fangen, dann ist das ein Out. Das ist ja zum Beispiel im Baseball, das ist ja egal, wo der Ball im Aus hingeht. Und da kann es natürlich auch sein, dass ein Fan auch mal ein Spiel beendet. Das letzte Out, dass der Fan das halt macht. Und das ist natürlich schon auch cool. Der Gründer hat in einem Interview auch gesagt, es ist unglaublich, wie viele Leute mit einem Baseball-Glove wieder ins Stadion gehen, weil sie geil drauf sind, einen Ball zu fangen. Ich dachte so, diese kleinen Dinger, einfach die Fans wieder richtig zu connecten mit dem Sport auf ein bisschen eine andere Art und Weise, ist schon cool. Und dann wird getanzt und dann hast du wieder irgendwelche Gastspieler, irgendwelche Celebrities, ehemalige Profis, whatever, Trickplays, und füllen halt Stadien mittlerweile. Das ist halt Wahnsinn. Wir waren jetzt im Kyle Field bei den Texas Longhorns, ne? Ja. Und es waren 100.000 Zuschauer da.
Das ist Wahnsinn, ne? Und die spielen eine komplette Saison durch, habe ich gesehen. Und die Teams sind hier sechs Teams. Ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt, ne? Aber das hat alles auf jeden Fall schon ein Flavor von, ich habe Bock dabei zu sein, weil das ist wie eine Party, ne? Voll. Für die Party Animals gegen die Coconuts spielen, die Tailgaters gegen die Firefighters.
Voll. Also es, und es ist halt alles auch, kann man sich halt leisten, ne? Also ich glaube, zwischen 30 und 50 Dollar kostet, glaube ich, ein Ticket. Die haben keine Kooperation mit irgendwelchen Ticketbörsen. Das heißt, die vertreiben alles selber, die vertreiben das Merchandise selber, die machen das Essen selber. Also die Stände, die betreiben eigentlich alles selber, damit sie den Fans nichts extra chargen müssen. Damit es halt wirklich, damit die sich das alle leisten können. Und das Einzige, was sie jetzt geändert haben, das war nämlich vorher nicht so, die haben immer freie Sitzwahl gehabt, damit quasi die Fans rewarded werden, belohnt werden dafür, wenn sie früh ins Stadion kommen, damit sie direkt hinter der Homeplate sitzen können, weil wenn du halt einen reservierten Sitz direkt hinter der Homeplate hast, musst du ja nicht schon eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden vorm Spiel da sein. Und das haben die so gemacht und das war hat gut funktioniert und das haben die jetzt vor kurzem erst umgeswitcht, weil es von der Sicherheit her Bedenken gab, weil es auch wohl schon Auseinandersetzungen sehr heftige gab, dann so mäßig, das ist mein Platz, den habe ich mir reserviert, deswegen haben die jetzt in den das erste Mal im Fenway Park mit reservierten Sitzplätzen gearbeitet und dann hat aber trotzdem super funktioniert, weil und hat dann hat auch der Chef gesagt, dass er das super fand, dass trotzdem eine Stunde vorm Spiel die Hütte pickepacke voll war. Weil ja, einfach crazy. Das Excitement so groß ist und das verstehe ich auch.
Ich glaube, das ist fast nochmal eine eigene Folge in Sicht, auf die man einfach mal gehen muss. Es ist total spannend. Die Saison läuft jetzt, wird uns auch begleiten. Im September großes Finale. Das ist dann da auch das Thema, das da drin steckt. Ich bin auf jeden Fall, also für solche Sachen ja vollkommen empfänglich, ne? Weil es auf jeden Fall, ich glaube, Respekt für den Sport voll da und trotzdem halt einen riesengroßen Gaudi draus machen, wenn ich mir so Bilder und Videos dazu angucke.
Ja, so. auch eine coole Option finde ich, davon auch nicht vergessen, für Spieler, die es nicht in die MLB geschafft haben und die trotzdem im Sport bleiben wollen und damit ihr Geld verdienen wollen. Und das, ich hoffe, dass diese Liga auch noch wächst, damit du für Spieler, die es nie in die MLB schaffen, und davon gibt's ja sehr viele, weil wir ja, weil jedes Team, 32 Teams haben was, 4, 5 Farmteams. Also da kannst du dir ja vorstellen, wie viele Spieler da rumlaufen, die erstmal professionell Baseball spielen, weil das sind ja alles Profis, spielen aber halt für ein Apfel und ein Ei in den Farmen liegen. Und da schaffen es nur ein paar. Und wenn die dann eine andere Option haben, in Amerika für, ich denke, dass das Geld da auch okay ist. Und ich glaube, wenn das auch noch weiter wächst, dass man davon auch dann gut leben kann, dann unter dem Gesichtspunkt finde ich es auch eine richtig coole Sache, nicht nur von der Fan-Experience her natürlich, aber auch für die Sportler.
Ja, auf jeden Fall. Wir machen das mal ausführlicher. Das ist ein Thema, dem müssen wir uns mal auf dem Culture-Bereich auf jeden Fall weiter auseinandersetzen. Ich gebe das mal auch mal in die Redaktion rein, dass wir da mal ein bisschen mehr zu machen. Japan ist das nächste Culture-Thema in 2 Wochen, über das wir sprechen werden. Auch da werden wir uns dann ausführlich, wird wieder ein Artikel im Innings-Magazin geben und dann können wir uns von da ausgehend mal ein bisschen mit Baseball in Japan beschäftigen, wo ich ja überhaupt gar keinen Überblick habe. Aber ich das Gefühl habe, das ist, also nee, ich weiß, dass es big ist, aber das Gefühl habe, dass man mal ein bisschen Scheinwerferlicht draufsetzen muss.
Ne? Es ist eigentlich viel größer ist als man, ja, aber wir sind halt auch einfach sehr weit weg von Japan, ja, allein geografisch. Ja. Ist halt so, also, aber es ist da ja, also, Otani ist das ist ja eine Gottheit da drüben.
Ja. Und dem müssen wir auf jeden Fall auf den Grund gehen. Das finde ich irgendwie total wichtig. Was ich irgendwie dann trotzdem einfach nochmal machen möchte, ist so ein bisschen nach Deutschland gucken und eine kleine Geschichte erzählen. Und ich war Teil eines stolzen Momentes, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja hier ein Format bei Innings, neben Base on Balls Podcast gibt es auch mit The Walk Up ein Videoformat, wo wir Spieler vorstellen. Wir hatten verschiedene Gäste schon. Kommt alles, will ich noch nicht so viel drüber erzählen, kommt alles noch in richtigen Stelle. Unter anderem waren wir auch bei den Hamburg Steelers und haben Brian Murphy getroffen, mit dem ein bisschen gedreht. Am, und das ist das Besondere, 1000. Spiel der Hamburg Steelers. Und da habe ich mir schon überlegt, Dicker, okay, das ist schon Holz, ne? Die spielen nicht 60 Spiele die Saison. Die haben mir ein relativ gut, die spielen Doppelspieltage und sowas alles. Aber da stecken auch schon 30 plus Jahre drin Baseballerfahrung. Ist krass, oder?
Ist cool. Also Gratulation an der Stelle.
Congratulations.
Congratulations.
Ja.
An der Stelle.
An ja, es ist das. Ja, es war lustig, wir haben gedreht und die Legenden da gesehen und so. Und auch dann auch, ich habe einen Button gekriegt, den habe ich auch hier, den kann ich leider gerade nicht zeigen, bin zu weit weg. War ich ein bisschen stolz drauf. Weil ich die Steelers ja auch schon ehrlicherweise lange beobachte und lange begleite. Nie ganz nah dran gewesen bin, trotz meiner Liebe für Baseball, aber warum auch immer, irgendwie nicht so den Zeitpunkt gefunden habe. Und ausgerechnet zum 1000. Spiel sind wir dann endlich da und produzieren. Late to the party, geil, aber trotzdem schön. Was ja auch sportlich bei denen ist, dass sie schon relativ, sind erfolgreich, ne? Also ich finde es schwierig zu formulieren. Aber ich weiß nicht, hast du mal ein bisschen Blick auf Ergebnisse gehabt und so in der Liga? Das sind keine Durchmärsche, ne? Da entwickeln sich überall ganz interessante Kopf-an-Kopf-Rennen in der Liga.
Auf jeden Fall. Also die Steelers stehen 7-3. Entschuldigt uns, dass wir jetzt ein bisschen über die Steelers sprechen, aber wir haben halt beide unser Herz in Hamburg.
Ja.
Kann man nichts machen. Ich wurde aus Regensburg hinaus gebeten. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch dankbar und für die Legionäre super, aber
jetzt bist du wieder Steeler.
Jetzt bin ich wieder, ja, genau. Nee, die haben gegen die Bonn Capitals gewonnen. Und das ist schon...
Schon Ansage, ne?
Ja, also wie gesagt, die sind Zweiter jetzt in der Nordstaffel und ich hoffe schon natürlich, dass es einfach grundsätzlich eine spannende Staffel ist und dann auch spannende Playoffs gibt, aber ich glaube, dass auch wichtig ist, dass man hier ein bisschen transparent und Ehrlichkeit trotzdem an den Tag legt. Ich glaube, wenn wir uns jetzt zu neutral geben würden, dann würden wir auch unsere Glaubwürdigkeit verlieren. Deswegen
ja, klar, steckt da das Herz. Das
ja, ist deswegen wird mich natürlich, ich kenne ja auch den Trainer und ein paar Spieler, weil ich da öfter mal mitgehauen habe. Deswegen hat man da schon auch ein bisschen persönlichen Esprit. Deswegen würde es mich natürlich freuen, wenn das da dieses Jahr auch wieder in die Playoffs geht und die da ja mit den Capitals und den Untouchables sich da ein spannendes Kopf-auf-Kopf-Rennen liefern. Und dann ja, also es ist ähnlich wie in der Südstaffel, da sind die Heidenheim, Heideköpfe, ist ja auch ein halber Zungenbrecher, sind auch an 1, die Legionäre an 2, gleiche Sieg-Niederlagen-Rekord wie in der Nord. Also finde ich gut.
Ja, es sortiert sich jetzt schon so ein bisschen nach den ersten 10 Spielen, ne? Wie du schon gesagt hast, im Norden 3 Teams, die positiv stehen, alle eng beieinander, im Süden 3 Teams, alle eng beieinander. Könnte eine sehr, sehr spannende Saison werden, auf jeden Fall.
Das hoffen wir.
Ich freue mich drauf. Es ist, also ich habe es leider nicht geschafft letzte Woche. Wir werden noch bei einem anderen Team drehen, noch im Mai. Da freue ich mich persönlich auch schon drauf, da mal vorbeizufahren. Ich will mal ganz kurz gucken, was wir hier nächste Woche haben, ob da noch irgendwas dabei ist. Du kommst ja auch hier nach Hamburg, ne? Insofern müssen wir auch noch mal planen, ob wir es vielleicht mal schaffen, zusammen zum Spiel zu gehen oder so, je nachdem, wie lange du hier rumhängst. Aber Steelers Heimspiele sind zum Beispiel Ende Mai noch wieder. Gegen Stuttgart, nee, gegen Hünstetten. Hünstetten, da können wir gucken. Wir werden es herausfinden. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, hier einen kleinen Deckel drauf, damit die Folgen nicht zu lang für euch werden, sondern kompakt für euch bleiben, damit ihr weiter Spaß daran habt. In 2 Wochen sind wir wieder da, dann reden wir ausführlich über Japan. Und ihr habt jetzt, glaube ich, einige Kauftipps für Trikots von Julian bekommen und ich kriege bestimmt jetzt noch mehr Videos. Genau, kauft euch The Cruise. Das war Base on Walls. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank, Julian. Vielen Dank euch. Bis bald.
Macht's gut.